Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und eigentlich solltet ihr jetzt hier noch Manu und Micha hören im Podcast. Aber ja, der Manu ist nach der Messe erstmal eine Woche in Urlaub gefahren und Micha hat sich gleich ins Krankenbett geworfen. Deswegen habe ich mir drei andere Leute eingeladen, die natürlich aus ganz anderem Holz geschnitzt sind, die sich von so einer kleinen Messe nicht sofort aus der Bahn werfen lassen. Und zwar den Boris, unseren Lieblings-Podcast-Hacker. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, was war da los? Wir haben entsetzt festgestellt, dass auf einmal eine Folge da war, die wir da gar nicht reingestellt hatten. Willst du da was dazu sagen oder geht das über deinen Anwalt?
Nee, das geht nur über meinen Anwalt.
Okay. Der Florian ist auch da, mein Lieblings-Hip-Hopper, wie ich auf der Messe erfahren habe. Schreibst du mich für ein Metal-Magazin, hast uns aber die ganze Zeit erzählt, ja, eigentlich bin ich ja Hip-Hopper und so. Was hat's damit auf sich?
Ja, guten Morgen erstmal. Ja, was hat's damit auf sich? Ist immer alle so, ah, du musst doch lange Haare haben und so aussehen. Und dann sage ich ja, nee, ich komme ja eigentlich aus dem Hip-Hop. Also bevor ich irgendwie in die Metal-Katakomben hinabgestiegen bin und seitdem Satan huldige, habe ich natürlich vorher irgendwie den Hip-Hop gehuldigt und gefeiert und tue es auch heute noch. Also das ist ja kein Geheimnis.
Okay, also es widerspricht sich nicht, deiner Meinung nach. Also es gibt da keine Stellungskriege wie zwischen, weiß ich nicht, Xbox- und Playstation-Spielern oder Call of Duty und Battlefield oder so.
Oh, die gibt's auf jeden Fall, weil es ist ja so, Hip-Hop ist ja gar keine echte Musik. Das ist ja alles nur, das ist ja nur irgendwelche Beats, die irgendwie technisch gemacht werden. Und beim Metal, da ist natürlich echte Gitarren, echter Bass, echtes Schlagzeug, alles viel näher an der Person und naja. Aber wie gesagt, ich mag Musik, ich höre genauso irgendwie mal einen Alternative-Song, genauso wie eine Schnulze, genauso wie ich irgendwie als kleines Kind Eurotrance gehört habe und wenn ich heute mal auf eine 90er-Party bin, kann ich das auch abfeiern. Also Musik, es muss mich unterhalten, aber natürlich erfreue ich mich zurzeit am meisten am Metal, aber habe nichts dagegen, irgendwie auch mal einen Hip-Hop-Song zu hören.
Okay, und der vierte im Bunde, Tim, was hast du gemacht, als du die Gamescom verlassen hast? Hast du das Mic gedroppt oder hast du die Gitarre in den Verstärker gestellt, damit sich's rückkoppelt, als du die Bühne verlassen hast?
Was habe ich gemacht? Ich fand mich da gar nicht so gut an, weil ich ein bisschen noch gemerkt habe, was ich bei Ubisoft und bei EA alles getrunken habe.
Apfelsaftschorle, wir haben alle nur Apfelsaftschorle getrunken.
Da. Ja, natürlich, nur der Apfel war gegärt, oder wie sagt man das?
Gegoren,
ja. Ja, gegoren. Scheiße, schon gleich verkackt. Na, jedenfalls, ich weiß nicht mehr so recht, wie ich da weggekommen bin, wie ich in mein Hotelzimmer gekommen bin und so weiter. Keine Ahnung.
Okay. Wir haben uns alle durch mehrere Messetage geschlagen. Also beim einen ein bisschen länger, beim anderen ein bisschen kürzer. Also ich glaube, Boris, du warst die kürzeste Zeit da. Aber es war eine unfassbar volle Messe. Wir haben auch jetzt schon, die Zahl kam jetzt raus, irgendwie 340.000 Besucher waren da insgesamt. Und das ist ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr 23%. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist fast ein Viertel mehr. Und das hat man allenthalben gemerkt, weil selbst am Mittwoch, der ja noch so der Fachbesuchertag und eigentlich immer noch so als ruhiger Tag gilt, selbst der war schon so gerammelt voll und da musste man schon irgendwie 4 Stunden anstehen für Battlefield. Wirklich Wahnsinn. Aber fangen wir doch mal an mit euren persönlichen Messe-Highlights, Boris. Vielleicht magst du einfach mal irgendwie erzählen, was hat dich am meisten überrascht, begeistert, gefreut, sei es jetzt Leute, die du getroffen hast, Spiele oder sonst irgendwas. Eine witzige Geschichte.
Eine witzige Geschichte habe ich nicht. Gefreut hat es mich, dass ich ein paar Leute mal treffen konnte, die ich vom Podcasten oder von Twitter her kenne. Und sonst meine Highlights sind witzigerweise 2 Xbox One-Spiele. Und zwar Dead Rising 3, was mir sehr gut gefallen hat.
Ja, das gilt ja nicht, weil da sagst du doch eh immer, dass du das total super findest.
Das stimmt nicht. Wenn es nicht gut gewesen wäre, hätte ich das auch gesagt. Konnte man leider nicht spielen, aber es gab eine Präsentation von Capcom Vancouver. Und was mir auch gut gefallen hat, war Killer Instinct. Das konnte man zum Glück spielen. Mhm. Ich bin ja großer Killer Instinct-Fan und habe befürchtet, dass das nicht so toll wird, das Neue, aber es hat mir gut gefallen.
Obwohl das jetzt von einem anderen Studio ist, das war doch irgendwie die große Enttäuschung, dass alle dann...
Ja, es ist ein komplett anderes Studio, aber es fühlt sich exakt so an wie damals. Also alle Moves sind auch die gleichen. Mein Lieblingscharakter Jago gab's auch spielbar, was, glaube ich, die diejenigen, die mir da zugeteilt wurden quasi. Man stellt sich an, ich war hab mich da alleine angestellt und wurde dann mit irgendwem zusammen an die Konsole gestellt und die hat es nicht so gefreut, weil ich alle Kombos halt schon kannte.
Okay, gleich mal platt gemacht. Ja. Genau, aber das ist ja ein Xbox, hast du das auf der Xbox One gespielt, ne? Weil es ja ein Xbox One Exklusivspiel
genau.
Spiel, ja.
Ist ein Xbox One Exklusivspiel.
Genau, dann hast du ja auch gleich den neuen Controller in meiner Hand gehabt.
Genau, denn der neue Controller hat ein neues D-Pad, was sehr positiv natürlich auffällt bei einem Beat'em Up wie Killer Instinct. Das ist jetzt endlich ordentlich und von daher gefällt mir der Controller ganz gut, so.
Ich fand den auch super. Also der wirkte wie so eine leichte Weiterentwicklung. Ich habe irgendwie, ein paar Leute haben auch gemeckert und gesagt, der wäre ja schlechter als der alte. Ich fand aber nach einer kurzen Eingewöhnungszeit, fand ich den besser und tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt bei dem Beat'em Up abgemerkt hat, aber dass dieses Rumble-Feature, ich habe es in einer der letzten Folgen schon erzählt, das ist meiner Meinung nach deutlich besser geworden. Also weil bei Forza zum Beispiel können sie halt rechts und links auswählen. Also je nachdem, auf welcher Seite du über die Curbs fährst, vibriert halt dann die rechte und linke Seite des Controllers. Manchmal ist es schwach, manchmal ist es ganz stark, das Vibrieren. Also es ist ein bisschen mehr nuanciert. Oder ist dir das bei dem Beat'em Up gar nicht?
Das ist mir da gar nicht aufgefallen. Ich habe noch Rise gespielt, was ja auch Xbox One-Titel ist. Da ist es mir auch nicht so richtig aufgefallen. Das haben sie jetzt umgestellt. Das war ja als Kinect-Titel ursprünglich geplant. Spielt man jetzt aber komplett mit dem Controller. Da ist mir aber auch nichts Besonderes aufgefallen Richtung Rumble.
Okay. Ja, das Rise hat Manu und ich haben das schon als unsere kleine, so eine kleine Überraschung, weil das war auf der E3, sah das irgendwie arg stumpfsinnig aus, wie so ein, also nur so ein, ja, Quicktime-Event abwarten und dann halt zum nächsten Quicktime-Event rennen und das war's. Und das hat sich jetzt auf der Messe so, wenn man das im Koop gespielt hat, wie so ein richtig schöner Action-Brawler gespielt. Also es sah sehr vielversprechend aus, allerdings ultra brutal, dass ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das in Deutschland so durchkommt.
Ja gut, Dead Rising 3 wird es, glaube ich, in Deutschland auch nicht geben.
Nee, aber ja, gut, da waren aber die ersten zwei Teile schon indiziert.
Wenn genau, ich alles täuscht, ja, ja, von daher. Ich glaube, der erste ist sogar beschlagnahmt.
Okay, ja.
Also sind, glaube ich, alle auf Liste B, immer nicht.
Okay.
Ja?
Mhm.
Okay. Ja, Florian, kommen wir mal zu dir. Was war denn dein Messe-Highlight?
Oh, eine Menge. Also insgesamt die Qualität der Spiele. Also ich war von vielen ganz positiv überrascht. Aber am meisten hat mich irgendwie The Witcher 3, Wild Hunt, die Präsentation umgehauen. Das war irgendwie bei CD Projekt so eine Stunde Präsentation und das war echt fantastisch, wie das ganze Spiel ausgesehen hat. Dass es irgendwie keine Ladezeiten mehr gibt, so ein kontinuierliches Reisen, dass diese Welt riesig ist, dass Tag und Nacht und was weiß ich nicht, was da alles mit reinfließt. Und das war echt bombastisch, das hat mich echt umgehauen, das fand ich cool. Dann für mich so eine kleine Überraschung, was jetzt, glaube ich, auch schon raus ist. Ich durfte bei Nintendo Wonderful 101 anspielen. Das war, ist echt super knuffig und macht Spaß und ja, das ist so eine kleine Überraschung gewesen. Und Bayonetta 2 durfte ich anspielen. Das hat auch riesig Spaß gemacht, obwohl ich da so ein bisschen von der Grafik enttäuscht war. Kann aber auch sein, dass ich da viel zu nah am Bildschirm dran stand. Aber irgendwie war mir das zu schwammig oder so. Oder man ist dann schon verwöhnt von den neuen Konsolen, wenn man da irgendwie Forza oder so gesehen hat oder andere Titel.
Obwohl die noch gar nicht draußen sind, ist man schon, erwartet man schon dieses Grafikniveau mittlerweile, ne? Also.
Ja, vor allem, wenn man die ganze Zeit irgendwie jetzt wie bei Witcher 3 so ein riesen Leinwand hat, wo man das Spiel gezeigt bekommt und man so, boah, krass, wie das auflösend ist und wie weit man sehen kann und wie detailliert alles ist und dann kommt man auf sozusagen auf die Wii U zurück und dann denkt man sich, hup, das hatte ich doch oder kenne ich doch irgendwie schon. Wo ist denn da die geile Grafik jetzt? Aber das ist ja, es kommt ja nicht immer nur auf die Grafik an, sondern auch aufs Spielerlebnis und das war in den kurzen Level, was man spielen konnte, auf jeden Fall da wieder alles schön übertrieben und Action und warm und cool.
Okay. Ja, das war's. Ich dachte jetzt, also, da kommt jetzt noch was zu Skylanders, weil als wir haben uns ja Skylanders zusammen angeschaut und wir saßen in der Präsentation drin und ich immer so, na, ist halt Skylanders. Ach so, ja, man kann jetzt auch so Figuren kombinieren, ist ja ganz nett. Und neben mir bist du gesessen, hast die ganze Zeit gequiekt wie so ein kleines Mädchen über jede Ankündigung, die sie gemacht haben. Und also besonders witzig, weil wenn man die halt weiß, wie du aussiehst, da hast du nicht optisch nicht viel mit einem kleinen Mädchen zu tun. Und also es war halt super witzig. Das war ja völlig begeisternd für dich. Oder war es nicht gespielt?
Ja, du weißt doch, ich esse kleine Mädchen zum Frühstück, so wie ich aussehe. Nein, also das ist ja so eine kleine Leidenschaft von mir und ich habe mir gedacht, ich konzentriere mich jetzt auf so drei Dinge, die mich so total weggehauen haben. Also bei Skylanders ist es natürlich toll. Also das, ich liebe das, die Figuren zu sammeln. Das kleine Monster, ich bin auch Pokémon-Fan total und ja, und bei Skylanders, dass man da jetzt sozusagen diese neuen Swap Forces hat, also dass man zwei Skylanders die Fähigkeiten kombinieren kann, so wie man möchte, das ist einfach total cool und da gibt irgendwie so für, ja, für den Sammler und für den, ja, für den Strategen in einem schon nochmal neue Möglichkeiten. Vor allem gibt's, ich habe jetzt ein paar Favoriten von meinen Skylanders und da möchte ich halt, da denke ich mir aber dann, boah, wenn der schneller wäre, dann wäre der halt optimal und das ergibt sich halt jetzt, wenn man dann irgendwie sagt, oh, wir hatten ganz schnellen Skylanders und da nimmt man die Beine und dann hat man aber einen Nahkämpfer und von dem nimmt man dann das Oberteil und dann hat man einen schnellen Nahkämpfer und das ist einfach, ja, total cool. Und auch die Levels, mit, dass die Skylanders jetzt springen können und ja, es ist so eine nette Erweiterung und ich freue mich auf die neuen Figuren und auf das Spiel und alles, also das ist auf jeden Fall, ja.
Und was ich halt echt schön finde, ist, dass halt Teil 1 und 2 kompatibel sind. Also das heißt, du kannst halt alle Figuren mitnehmen. Du musst jetzt nicht wieder von null das Sammeln anfangen, nur weil es jetzt neue Figuren gibt, die man halt kombinieren kann.
Genau, also es gibt halt dann spezielle Swap-Levels, so wie bei Skylander Giants, dass man manche Levels nur als Giant spielen konnte. Und man kann halt jetzt diese Skylanders, die neuen oder die alten, jetzt bis Level 20 hochleveln und das ist halt auch, ja, auch nochmal toll, dass man eben, wie gesagt, mit seinen Favoriten dann einfach nochmal neue Levels erreichen kann und den einfach noch stärker machen kann und das, ich hoffe dann auch, dass vielleicht dann, ja, nochmal ein paar zusätzliche Fähigkeiten dazukommen und dass man die dann auch wieder austauschen kann und ja, das wird auf jeden Fall toll.
Ja, Tim, mit dir habe ich ein kleines Experiment vor, ich sag dir nämlich jetzt was und dann drehe ich einfach deinen Sound ab, dass es keiner mehr hört. Dark Souls 2 wird kacke, oder?
Oh, ey, du... Du trollst mich immer so hart, das geht gar nicht. Ah, selbst aus Spaß kann ich das kaum ertragen. Man darf doch die Worte und Dark Souls in einem Satz verwenden, das geht nicht.
Okay, ja, also ich habe ja schon mitbekommen, dass du da ein ganz, ganz großer, schlimmer Fanboy bist.
Ja,
das ist richtig schlimm. Du hast es auch angespielt auf der Messe, ne? War das dann auch dein Highlight? Habe ich das jetzt quasi richtig erraten, oder?
So, pass auf, also alle, die mich kennen, würden sich jetzt wundern, dass ich jetzt mein Messe-Highlight nenne und sage, es ist Hotline Miami 2. Denn das hat aber nur den einen Grund, nämlich, dass Dark Souls 2 gar nicht auf dem Messegelände stattgefunden hat. Denn das war ja im super noblen Business Dorint Hotel an der Messe, aber gehört nicht zum Messegelände. Und mein Spiel der Messe Hotline Miami 2. Und aber das Spiel der Gamescom war für mich auf jeden Fall Dark Souls 2, ganz klar.
Ja, also ich habe ja tatsächlich auch angespielt Dark Souls 2 und ja, wenig überraschend halt bei diesem kurzen Demo-Level. Ich habe nicht mal das Demo-Level zu Ende geschafft, weil du halt, ja, also weil du halt auch einfach, wenn du es nicht kennst, tappst halt in jede Falle rein. Also irgendwie denkst du, hier kann ich rüberlaufen, dann ist aber die Kameraperspektive genau so, dass du halt in so ein Loch reinfällst und ja, tot. Dann musst du wieder von vorne anfangen bei der Game. Und also das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass ich auf der Gamescom, das sind ja immer nur so ganz kurze Demos, die man im Regelfall, wenn sie lang sind, sag ich mal, kann man maximal 20 Minuten, Viertelstunde spielen, weil es ja extra so gemacht ist, dass die Leute halt schnell durchkommen, möglichst viel sehen und dann hört es automatisch auf, dass man auch nicht die Leute dann von den Monitoren wieder wegreißen muss, sondern es einfach durch halt. Und ja, bei Dark Souls 2 habe ich es nicht geschafft. Aber ich glaube, das ja, macht ja auch den Reiz des Spiels aus, dass das eben so ein Hardcore-Spiel ist, was man nicht eben einfach mal so nebenbei sich dran setzt und das mitspielt. Jetzt habe ich letztens noch eine Frage, vielleicht kannst du das beantworten. Die habe ich nur irgendwo gelesen und ich könnte sie nicht beantworten, aber vielleicht kannst du sie beantworten. Man kann jetzt irgendwie diese, es gibt so Leuchtfeuer, richtig?
Mhm.
Das sind so, was sind das, Speicherpunkte, ne?
Genau, da kann man, da macht man eigentlich alles, was so wichtig ist. Da upgradet man seinen Charakter, da heilt man sich, da, ach Quatsch, man heilt sich nicht, nein, man rastet halt, um sich auch zu teleportieren, wenn man die Fähigkeit dann später erworben hat. So war es jedenfalls beim Vorgänger. Man verbessert seine Rüstung, man verwaltet seine gesamte Ausrüstung. Eigentlich macht man alles, was wichtig ist, macht man am Bonfire.
Und die kann man jetzt ausmachen, das ist doch eine Neuerung, oder?
Genau. Ich habe allerdings noch nicht, was jetzt der Sinn ist, aber ich bin mir sicher, dass sie sich da echt was überlegt haben und dass es cool integriert wird, also dieses Feature, was ich wirklich selbst noch nicht verstanden habe. Aber ich, nachdem ich die Demo gespielt habe, das war ja die E3-Demo, die man schon auf verwackelten Handyvideos gesehen hat, nachdem ich die Demo gespielt habe, bin ich mir sicher, dass es wieder mein Lieblingsspiel sein wird. Überhaupt. Also ich hatte so ein bisschen Bedenken, da gab es vornherein irgendwie immer diese Gerüchte von wegen, es wird zugänglicher, leichter Fragezeichen und wird sich grafisch auch nicht verbessern und so weiter. Aber das stimmt nicht, hat sich nicht bewahrheitet. Also grafisch ist das wohl doch ein Stück besser als die Vorgänger. Und ich hoffe, dass mit den Framerate-Problemen aus Dark Souls 1 haben sie auch im Griff gekriegt, habe ich von der Demo her nichts gemerkt, dass da sowas gibt. Ja, ich fand nur ein bisschen schade, dass sie den Charakter, den man in der spielbaren Demo hatte, der war ein bisschen zu stark. Also okay. Die Kämpfe waren doch relativ leicht. Aber die Fallen waren wirklich mies, also würde ich dich in Schutz nehmen. Also die Fallen waren wirklich
gerade noch mal die Kurve gekriegt.
Ich will ja nicht rausfliegen hier, ne?
Nee, also ich verstehe das schon. Hattest du denn da mal die Chance, dieses bei City Interactive, dieses Lords of the Fallen anzuschauen? Weil das wird ja allenthalben immer so als Dark Souls-Klon geschimpft, möchte ich nicht sagen, weil es ist ja auch irgendwo eine Form der Auszeichnung, dass man sagt, ja, oh, das ist, könnte so gut wie Dark Souls werden. Hast du das sehen können?
Nee, nicht. Also ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe es auch erst dann im Nachhinein irgendwie bei Twitter gelesen, habe mich dann geärgert, dass ich mir nicht angesehen habe. Aber es, wie gesagt, ist völlig an mir vorbeigegangen und schade.
Ja. Nee, es war nämlich schon ganz witzig. Ich habe es vorher im Messe auch nicht gekannt und hatte dann nur einen Termin, den ein Kollege für mich gemacht hat und habe gedacht, ja, gehst halt mal hin. Hat sich für mich jetzt irgendwie so angehört, wie so, ja, wird halt so ein Diablo-Klon. Und dann, ja, fand ich die Präsentation total cool, war ein Next-Gen-Titel, sah echt gut aus und war halt wirklich wie so ein Action-RPG, aber weniger RPG-Elemente als jetzt Dark Souls. Und dann hat eben am Ende der Präsentation hat einer gefragt, ja, wie sie denn zu den Entwicklern so, ja, wie würden sie denn dem Vorwurf begegnen, dass sie halt nur ein Dark Souls-Klon sind? Und dann hat der Entwickler hat halt so gelacht und gesagt, keine Ahnung, dann würde ich halt sagen, du bist ein blöder Idiot, der nur trollen will. Und hat dann aber gelacht, also es war schon im Moment klar, dass er das als Witz meint und hat dann gesagt, ja, mein Gott, es gibt Schlimmeres, als mit Dark Souls verglichen zu werden. Und was sollen wir jetzt darum erzählen oder irgendwelche PR-Sachen erzählen? Klar ist das eine Inspiration für uns und andererseits kann man aber auch sagen, ja, Dark Souls hat aber auch Inspiration von dem und dem genommen und eine Spielentwicklung ist ja immer ein fortlaufender Prozess. Also er hat sich da recht gut aus der Affäre gezogen. Und Boris oder Florian, hat das einer von euch gesehen, das Lords of the Fallen?
Flo hat's gesehen. Ach nee, Entschuldigung.
Ich hab's nicht gesehen, nein.
Ich leider auch nicht. Ich habe nur dich, Daniel, und Micha die ganze Zeit drüber reden hören, als wir irgendwie abends mal kurz essen waren. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt, wieso habe ich das nicht gesehen? Hätte mich auch interessiert. Aber das ist eh so mein Fazit der Gamescom. Ich habe viel zu wenig gesehen. Also ich war nicht in dem Indie-Booth unterwegs. Ich habe echt viele kleine Titel total verpasst. Ich war leider nur kurz in den Hallen. Also leider mit Anführungsstrichen. Es war nämlich extrem voll. Und wenn man da so ein bisschen Beklemmungsängste hat oder so, dann ist das definitiv nichts mehr für einen. Aber ja, ich habe einfach insgesamt noch viel zu wenig von der Messe gesehen. Lag aber vielleicht daran, dass ich Freitag dann schon wieder nach Hause gefahren bin. Aber
Ja, aber das ist tatsächlich, das geht eben so, dass selbst wenn man einen total dicht getakteten Zeitplan hat und wirklich, sagen wir mal, so im Halbstundenrhythmus alles anschaut, man fährt trotzdem nach Hause und denkt sich dann, ach, das habe ich noch nicht gesehen und das habe ich noch und da hätte ich eigentlich noch mal gerne hinschauen wollen. Es ist wirklich einfach unmöglich, alleine alles zu sehen. Das geht eben so. Ja, aber es war ja ein großes Thema der Gamescom 2013, war ja jetzt ja auch Next Gen und das war so PlayStation 4 gegen Xbox One, gab es ja auch im Vorfeld dann nochmal einige Ankündigungen, jetzt zum Beispiel hier Xbox One, FIFA für Vorbesteller und so. Hattet ihr denn, oder fangen wir mit Boris wieder an, hast du mal eine Möglichkeit gehabt, das dann wirklich beides ausführlich zu spielen und hat das deine Meinung über die Konsolen irgendwie geändert oder hast du dich vorher schon festgelegt oder was ist so dein Fazit zu den beiden Konsolen?
Ja, mein Fazit, was man vielleicht schon an meinen Highlights sehen kann, ist, dass ich mir auf jeden Fall eine Xbox One kaufen werde. Aber die PS4 habe ich tatsächlich nicht ausprobieren können. Die gab's ja, ich war ja nur als normaler Besucher dort. Und da gab's ja nur so einen ganz kleinen Bereich des Sony-Stands, der PS4s hatte, wo man irgendwie 4 Stunden anstehen musste oder so. Und das war mir dann doch die Mühe nicht wert. Ich glaube, man konnte auch nur da das, wie heißt das, Race Club spielen? Was mich eher interessiert hätte. Drive Club, genau. Das hätte mich eh nicht interessiert, von daher.
Okay. Jein, also ich weiß es, ich, kann es leider gar nicht genau sagen, wie es im Publikumsbereich war, aber zum Beispiel, es gab schon auch bei vielen Third-Party-Herstellern dann zumindest den Controller, das war ja so ein Witz der Gamescom, dass so ging es mir bei Watch Dogs, dass ich das dann mit PS4-Controller gespielt habe und dann ist das halt abgestürzt und dann war es halt ein Windows 7-Bildschirm, der dann da zu sehen war. Dann hast du halt schon gesehen, okay, sie zeigen das halt mit dem PS4-Controller, aber eigentlich ist das die PC-Version, die sich dahinter verbirgt. Hat sich denn jetzt da irgendwie was geändert? Also du warst doch wahrscheinlich wegen der Rising sowieso eher, sag ich mal, hast du eh schon die Xbox One favorisiert.
Ja, im Prinzip, also vorher wollte ich mir eigentlich keine von beiden Konsolen kaufen.
Tatsächlich?
Erstmal, zumindest nicht. Also für PS4 habe ich tatsächlich erstmal keinen Starttitel, der mich so interessiert hätte, dass ich die bräuchte. Und für Xbox One konnte es halt Dead Rising sein oder eben nicht. Und jetzt ist es halt Dead Rising, ja.
Mhm. Also auch gleich zum Launch Xbox One, wie heißt die, diese Day One Edition mit T-Shirt und extra
Achievement? Genau, die habe ich mir jetzt Samstag vorbestellt.
Ah, okay. Also tatsächlich direkt nach der Messe, also eigentlich
genau, ja.
So wie es sein sollte. Man schaut sich irgendwas auf der Messe an, findet so cool, dass man das direkt vorbestellt. So ging es mir ja, oder mir nicht, aber ich habe viele Leute witzigerweise, die gesagt haben, ja, ich habe mir jetzt noch eine Vita vorbestellt, weil das war ja so ein Thema der Messe, dass Sony gesagt hat, ja, hier Preissenkung und ganz viele Indie-Games und auch dieses Cross-Plattform, also beziehungsweise dieses, wie haben sie das Feature denn genannt, also dass man wirklich das Spiel auf die Vita pushen kann und dann dort einfach weiterspielen kann. Und das hat, glaube ich, ja, also es wird momentan im Aktuellen so, dass Sony die Vita doch noch mal irgendwie mit Leben gefüllt hat. Hohoho. Weil sie schon dir schon ein paar Argumente zumindest geliefert haben, warum man die haben sollte. Also, dass sie so als Zweitgerät viele Indie-Spiele, was ja dann schon auch für viele Leute wichtig ist, fand ich ganz cool, weil ich schon gesagt habe, ja gut, warum nicht? Also warum nicht der Vita noch mal eine Chance geben? Obwohl die ja schon am Anfang so ein bisschen arg als Totgeburt galt. Deswegen kann ich für mich so als Fazit ziehen, dass das Sony das da schon geschafft hat. Aber Florian, wie geht's denn dir? Hast du irgendwas gesagt? Hast du dir eine Vita vorbestellt? Hast du eine PS4 vorbestellt? Eine Xbox One? Hattest du schon eine vorbestellt? Was ist da so dein Thema für die nächsten Jahre möglicherweise sogar?
Jahre? Ich habe ja eigentlich vor dem Konsolenbau für mich gesagt, so ich schwenke auf die größte aller Konsolen um auf den PC und warte da einfach mal ab, weil ich die eh zum Arbeiten brauche und was weiß ich nicht, dann spiele ich halt da drauf und lasse die Konsolen Konsolen sein und dann, wenn ich dann sozusagen sehe, also wenn es die ersten Erfahrungswerte gibt, dann hole ich mir eine und da bin ich gerade immer noch so, obwohl meine Tendenz inzwischen mehr zu Xbox One geht. Also war ja eigentlich vorher auch schon so, weil ich ja eher der Microsoft-Fanboy bin, aufgrund des Netzwerks, was ich glaube auch immer noch besser sein wird. Und ich hatte jetzt die Chance, sozusagen PS4-Controller und Xbox One-Controller ausführlich zu spielen. Also PS4-Controller aufgrund dessen, dass man, wie du schon gesagt hast, auf jeder Präsentation, wo man oder hands-on wirklich mit dem PS4-Controller gespielt hat. Und hat aber dann beim...
Selbst bei Skylanders, witzigerweise.
Wo ja, selbst bei Skylanders,
genau. Noch gesagt habe, okay, Skylanders ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, was jetzt die PS4 grafisch an seine Grenzen bringt, wo man sagt, okay, dafür lohnt es sich, eine Next-Gen-Konsole zu kaufen. Aber sie hatten da auch das auf PS4-Hardware präsentiert und mit Controller.
Genau. Und ich hatte aber dann eben noch die Chance, eine Stunde den Call of Duty Ghosts Multiplayer anzuspielen und der war eben mit einem Xbox One Controller und da muss ich einfach sagen, dass der mir einfach immer noch besser in der Hand liegt, also es kann jetzt irgendwie an meinen Handform liegen, aber irgendwie fühlt sich der immer noch für mich angenehmer an und das ist so für mich, ja, damit interagiere ich mit der Konsole und das ist für mich eigentlich so mitten einer der wichtigsten Punkte, plus halt, wie ich gesagt habe, dass ich halt irgendwie auf diese, bei der Netzwerktechnik eher auf Microsoft setze als wie bei Sony. Also das weiß ich jetzt nicht, ob das sich in Zukunft auch noch bewahrheiten wird, aber das, ja. Von den Titeln her muss ich auch sagen, bin ich wie Boris, Dead Rising 3 hat mich bei der Präsentation umgehauen. Also die Ideen, die haben, wie krass es ist und witzig es auch ist, ist echt cool. Ja, und bei mir ist es so, ich habe PS4-Starttitel, also die exklusiven Titel, fallen mir immer keine ein. Also wenn du mich jetzt so schnell fragst, sag mir mal jetzt irgendwie zwei Starttitel der PS4 und so, oh, ja klar, Infamous Sun oder so. Aber die sind, ja, die haben mich auf der PS3 schon nicht so gejuckt. Also diese Spieleserie.
Ja, genau. Killzone ist noch so einer. Dann gibt es ja auch viele so Titel, wo dann irgendwie nicht so ganz klar ist, ob die jetzt wirklich zum Launch dann im Handel stehen. Sowas wie The Order, wo sie dann irgendwie, was ja in einem ganz frühen Stadium scheinbar noch ist, weil du hast ja die Präsentation gesehen, hast gesagt, du warst völlig enttäuscht, weil sie haben halt nur so ein Video gezeigt, wo die Entwickler über irgendwas reden, aber gar nichts vom Spiel selber. Und da hat Sony aber auch nochmal gesagt, das wird in diesem Launch-Window erscheinen, was wahrscheinlich so 6 Monate nach Release noch mit einschließt.
Das klang von dem Entwickler aber ganz anders. Also, der hat ja wirklich gemeint, ja, wir sind noch wirklich weit entfernt von einem Release. Deswegen gibt's jetzt hier eine Tech-Demo, die wirklich ausführlich war und auch wirklich, also aus technischer Sicht spannend war und interessant. Aber man hat halt irgendwie sich so gefreut, wenn man nach dem Trailer, den man gesehen hat, also nach dem CGI-Trailer so, oh ja, viktorianisches England, da geht's jetzt Cyber, Steampunk und was weiß ich nicht. Da hatte ich halt so eine Vorfreude und dann war das halt so eine Enttäuschung, dass man nur eine Tech-Demo gesehen hat und Bilder, wie die Entwickler in London Bilder gemacht haben für Archiv, und das war halt einfach so schade. Und deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das in diesem Halbjahr Launchfenster oder nicht sogar erst Weihnachten 2014 kommt, oder 2014, nicht 2014. Aber das wäre dann schon so ein Titel, wenn der exklusiv bleibt, was er ja, glaube ich, auch ist. Da würde ich dann vielleicht doch noch so eine PlayStation. Ich kann es gerade echt nicht sagen. Ich bin noch immer hin und her gerissen. Ich glaube, ich warte auf die ersten Erfahrungswerte. So, ob es bei der Xbox One jetzt auch wieder irgendwie so ein Ring des Todes geben will, so ein Ring of Death gibt, oder ob es Netzwerkschwierigkeiten dann doch bei Microsoft. Ich weiß es nicht. Aber bis jetzt bin ich noch unentschieden.
Also wie gesagt, mein Kollege Patrick hat mir eine Geschichte erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da hat er die Xbox One war es auch wirklich auf einem Xbox One Dev Kit, und dann ist es halt während der Präsentation abgestürzt, und dann hat der Entwickler halt vor der versammelten Zuschauerbande da gesagt, ja, irgendwie, ja, das ist ein Scheiß, und es passiert jetzt halt irgendwie schon das vierte Mal heute, und das Scheißding läuft die ganze Zeit heiß, und ich stehe hier die ganze Zeit in der Hitze, in dieser Abluft-Hitze von diesem Dev-Kit, und muss halt wohl da voll geschimpft haben. Aber gut, das sollte man jetzt auch nicht überbewerten, weil das war bei der PS4 ja, wie gesagt, auch so, dass sie da halt irgendwie, man hat die auch witzigerweise nirgendwo gesehen, also selbst da, wo sie ich habe Battlefield gespielt, und das war wirklich eine PS4 Dev-Kit, weil ich habe dann diesen Share-Button einmal versehentlich im Eifer des Gefechts gedrückt, und dann kam auch wirklich dieses PlayStation 4 Share-Menü, wo ich dann so durchscrollen konnte. Und das kann man halt nicht faken. Selbst wenn sie das dann irgendwie, aber es stand halt unten in so einem Kasten und du hast nichts von der Hardware gesehen. Also es war absichtlich so, dass man diese Dev-Kits irgendwie nicht sehen konnte. Und Gerüchten zufolge, ich habe selber nicht gesehen, aber es haben mir Leute erzählt, haben die gesagt, ja, das Ding ist halt groß wie ein Koffer. Also das schaut in keinster Weise von der Größe her aus wie die fertige PlayStation. Deswegen muss man da auch mal abwarten. Und auch das Ding war brutal heiß. Liegt aber halt auch dran, wenn man halt Hardware unten in so einen Karton sperrt. Klar, ist ja logisch, dass dann irgendwo da Hitze sich entwickelt. Und wenn dann halt sowas wie PlayStation 4 da irgendwie volle Power mit Battlefield 60 Frames laufen lässt, dann ist klar, dass das Ding irgendwann heiß läuft. Deswegen sollte man das jetzt nicht überbewerten und da jetzt irgendwie seine Entscheidung davon abhängig machen. Was aber da ganz witzig war bei Battlefield 4, das wusste ich vorher gar nicht, dass man auf dem PS4-Pad diesen Button in der Mitte, also dieses Touchpad, auch noch runterdrücken kann. Es war nämlich so, dass ich da oben gesehen habe, ich weiß gar nicht, ich habe irgendeine Option gesucht, und hat er mir mal dieses Touchpad, also diese Form oben angezeigt, mit so einem Daumen drauf, so als kleines Symbol. Und ich habe dann immer so drüber gewischt, rechts, links, rauf, runter, und es ging immer nicht. Und dann habe ich den Entwickler gefragt, ja, wie geht denn das? Und der so, ja, hier, Touchpad. Und dann ich so, ja, aber hier, guck, ich wische, es passiert nichts. Und er so, nee, draufdrücken. Und in dem Moment habe ich dann erst gemerkt, ach, das kann man noch mal so wie diese Apple-Trackpads in Gänze quasi runterdrücken. Und dadurch hast du noch eine Taste mehr, die du halt für irgendwas nutzen kannst. Und das kann ja eigentlich nie schaden, weil man sich gerade so moderne Spiele anschaut, wo halt Tasten dann irgendwie 3-, 4-, 5-fach belegt sind. Wenn du dann eine Taste mehr hast, ist das schon praktisch. Und da muss ich für mich persönlich aber auch sagen, Florian, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ich bin bei der aktuellen Konsolengeneration bin ich völlig der Meinung, dass das Xbox Gamepad deutlich besser ist als PlayStation 4. Punkt. Da kann man auch eigentlich nichts dagegen sagen. Und ich fand aber, jetzt hat Sony echt seine Hausaufgaben gemacht, und ich fand, das PS4 Gamepad ist deutlich größer, liegt angenehmer in der Hand, die Tasten haben alle viel bessere Druckpunkte und ist tatsächlich meiner Meinung nach das bessere Gamepad, aber mag tatsächlich auch an persönlichen Präferenzen liegen. So, Tim, dich brauche ich überhaupt nicht fragen, ja. Du kaufst dir eh eine PlayStation, oder? Weil Hotline Miami ist PS4 Und Vita.
Nee, ich kann mich aber nicht entscheiden. Und deswegen werde ich 3 Monate nichts essen und mir beide geholen. Nee, es ist wirklich so. Also ich bin echt immer so ein Multiplattformer und ich muss einfach alles irgendwie spielen. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und mir beide zu holen.
Auch zum Launch direkt oder erstmal so abwarten?
Ja, doch, auch zum Launch direkt. Also das wird echt hart für mein Konto.
Okay, also dann musst du am besten jetzt schon anfangen, nichts mehr zu essen, damit du dann das alles zusammen hast.
Bin schon dabei. Falls ich gleich nicht mehr da bin, wisst ihr warum.
Bist du umgefallen vor Schwäche. Ja. Okay, dann tatsächlich. Was sind dann so Spiele, die du gleich zum Launch dann irgendwie, wo du dich drauf freust, wo du sagst, okay, das ist so ein Titel, den möchte ich sofort mit einer neuen Konsole haben?
Die Titel, worauf ich mich besonders freue, sind gar nicht Next Gen. Also, wie gesagt, Dark Souls 2 und ja, natürlich GTA 5 ist natürlich das, worauf ich mich freue. Aber jetzt bei den neuen Konsolen, klar, ich würde gerne das neue Killzone spielen und ich freue mich auch auf Infamous, auch wenn das kein Launch-Titel ist. Das erscheint, glaube ich, erst im Februar, habe ich gelesen.
Ja. Also, genau, das meinte ich, das würde dann genau in diesen
Fenster,
in dieses Launch-Window reinfallen, genau. Was von dem ja immer alle sprechen. Und dann sagen sie mir, ja, es wird 15 AAA-Spiele im Launch-Window geben, aber das kann natürlich auch heißen, dass das halt irgendwann erst im Frühsommer 2014 dann erscheint.
Genau. Ja. Aber ja, auf der Xbox auf jeden Fall Dead Rising, weil ich ein großer Dead Rising-Fan bin. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber wo ich ein bisschen skeptisch bin, ich habe mich echt gewundert, dass die Jungs gesagt haben, ihr wart begeistert von Dead Rising 3. Ich fand's auch cool so, aber wo ich ein bisschen Angst habe, ist, dass dieser Spaßfaktor, dieses total bescheuerte, behämmerte im Kleid rumrennen und so, das kam mir alles deutlich nach hinten geschoben vor, so als wenn die das gar nicht mehr in den Vordergrund stellen und als wenn das jetzt alles so bierernst wird und also für Dead Rising-Verhältnisse jedenfalls.
Wirklich? Also ich fand es total cool, dass er dann gemeint hat, irgendwie, ja, und wir haben total viele Street Fighter-Elemente mit drin und dann kannst du irgendwie dir, wenn du so Handschuhe findest und einen Elektroschocker, dann kannst du daraus Elektrohandschuhe machen und dann gibt es noch eine Blanka-Maske, die man findet und wenn man das
klar,
damit...
Klar, die gab es aber ja auch in den Vorgängern. So, die Dinger gab es auch in den Vorgängern und ich sagte ja für Dead Rising Verhältnisse. So.
Ah, okay.
Das war ja schon witzig gemacht wieder und es gibt auch noch diese Sachen. Aber trotzdem, so ein bisschen die Angst habe ich. Aber ich freue mich, wenn es nicht so ist. Absolut. So.
Boris, ging es dir auch so?
Nö, das fand ich nicht. Ich fand auch diese Street Fighter Moves eigentlich ganz cool. Was mir ein bisschen gefehlt hat, man hat halt nicht wirklich, es war ja vorher die Rede davon, dass es zum Beispiel das Zeitlimit nicht mehr gibt, bei den Missionen. Die hatten jetzt so einen zweiten Bildschirm, wo irgendwie sie diese Smart Glass Features nochmal gezeigt haben. Da gab es jetzt wieder irgendwie so zumindest so eine Uhr, die ablief, irgendwie mit Tagen und so. Also mir hat das ein bisschen gefehlt, was man jetzt eigentlich macht, außer Zombies umzubringen in dem Spiel.
War das nicht immer so bei Dead Rising, dass man da...
Nee, nicht wirklich. Also man hatte ja immer diese Mission mit den Überlebenden. Es gab diese Psychopathen, von denen hat man auch nichts gesehen.
Genau,
das die Demo bestand gesehen, wirklich nur daraus, Zombies abzumetzeln. Was ein Teil natürlich von Dead Rising ist, ein großer, weil es halt ein Zombiespiel ist, aber nicht alles. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich hab die... Nee, bitte, Tim.
Nee, ja, die Psychopathen, da hätte ich auch gern zumindest einen von gesehen, so, um mir sicher zu sein, dass es die noch gibt, weil ich fand, das war das Wichtigste. Die Psychopathen fand ich großartig in jedem Teil. Und das würde mir echt fehlen, wenn die sagen würden, nee, da legen wir jetzt keinen Wert mehr drauf, die streichen wir, oder es sind nur 3 Stück im ganzen Spiel. Bei dem Zeitlimit wüsste ich nicht mal, ob ich das gut finden würde, wenn es das nicht mehr gibt oder schlecht. Weil einerseits war es richtig geil so, immer zu wissen, oh scheiße, ich muss jetzt noch das machen. Das hat so eine Spannung aufgebaut. Aber manchmal habe ich schon gedacht, ach, ich würde jetzt lieber echt was ganz anderes machen, als diese Mission dahinterher zu rennen und aufs Zeitlimit zu achten. Also bin ich mir selber nicht sicher. Da lasse ich mich, glaube ich, überraschen, was die Entwickler, wofür die sich entscheiden.
Ich kann, wie gesagt, ich kann das nur aus der Ferne beurteilen, weil ich weder Teil 1 und Teil 2 wirklich lange gespielt habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Teil 2 überhaupt mal gespielt habe. Und das wirkte ja alles viel knallig buntiger. Und Teil 3 wirkt jetzt schon eher ernster und brauner, so wenn man das einfach jetzt mal so von der Farbgebung betrachtet.
Ja gut, es war in der Demo natürlich auch nachts, ne? Also das muss man, also es gibt jetzt anscheinend Tag und Nachtwechsel, gab es vorher auch schon, ne?
Ja, gab's auch schon. Die Zombies waren immer gefährlicher nachts.
Ja, stimmt, genau, das gab's auch schon. Aber die Demo spielte auf jeden Fall nur nachts. Von daher ist es logischerweise dann dunkler.
Ja. Was ich tatsächlich noch, wenn wir mal zurückkommen auf ein Spiel, was ich nicht gesehen habe, das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich habe es auch irgendwie nicht geschafft, einen Termin zu bekommen bei dem, weil die nie irgendwie auf meine E-Mails geantwortet haben. Und zwar habe ich dann erst nachher die Präsentation gesehen im Internet. Und zwar war das Vostok Games mit Survarium. Boah, ich kann das nie richtig aussprechen. Sagt euch das was?
Nö.
Gar nichts.
Nee, gar nicht.
Okay, und zwar sind es die Stalker-Macher, GSC Game World, die ja pleite gegangen sind. Und hat sich ein Teil von dem Studio, hat sich quasi abgespalten und die haben gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt unser eigenes Studio. Und die machen jetzt so eine Art, ich glaube, DayZ im Stalker-Universum ist wahrscheinlich die einfachste Beschreibung oder die griffigste, mit der man es mal irgendwie leicht verständlich erklären kann. Also wirklich so ein Open-World-Survival-Spiel, wo du in einer Welt rumläufst mit anderen Spielern und dich dann da irgendwie zusammen mit denen auf einem Server fetzt, aber wohl auch zusammenarbeiten kannst, handeln kannst, tauschen kannst und das halt alles in diesem Stalker, wo es dann halt Anomalien und die dürfen das natürlich nicht Stalker nennen, weil sie natürlich die Rechte nicht mehr haben, aber man merkt schon, dass das deutlich davon inspiriert ist und wird ein Free-to-Play-Spiel, deswegen muss man da immer erstmal abwarten, aber das finde ich, ist so, habe ich mir gedacht, okay, das ist so ein kleiner Geheimtipp der Messe, den man vielleicht, den ich mir gern angeschaut hätte, wenn das mit dem Termin geklappt hätte. Jetzt haben wir ja eh schon am Anfang über die Besuchermassen geredet, die da wirklich sich durchgeschoben haben. Was ist denn jetzt also euer Fazit? Also Boris, würdest du sagen, du hast jetzt schon gesagt, bei irgendwas musste ich irgendwie 3 Stunden, nee, das habe ich mir dann gespart. Würdest du sagen, es war eigentlich schon zu voll dieses Jahr und das tue ich mir nächstes Jahr nicht mehr an? Oder gehört das auch einfach so dazu, dieses Massen und voll und gute Laune?
Ich fand's okay. Also das Nervigste für mich war das Reinkommen, ja. Sonst so in den Hallen, gut, man muss natürlich anstehen etwas länger bei manchen Sachen, aber das finde ich ganz okay. Kann ich mit leben.
Mhm. Flo?
Ja, also ich finde es, also ich weiß nicht, ich habe diesen Mittwoch nicht so mitbekommen, aber es haben sich, glaube ich, viele beschwert mit diesen Wildcards, dass die da eben auch jetzt noch, weiß nicht, 5 oder 8.000 gab es da, dass jetzt sozusagen der Mittwoch noch voller ist als wie die ganzen Jahre zuvor. Ich habe die Massen jetzt hauptsächlich an dem Freitag mitbekommen, weil ich da so 1,5 Stunden Zeit hatte und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehst du mal durch die Hallen, schaust dir das Ganze mal an, auch die Stände nochmal. Und da, also an gewissen Ständen war es mir einfach ehrlich gesagt zu eng. Also wenn man dann, keine Ahnung, in 10 Minuten irgendwie 3 Meter weiterkommt, das ist für mich einfach zu viel. Also da, das macht mir auch keinen Spaß. Also da fühle ich mich eingeengt. Da geht für mich dieses Erlebnis verloren, auch wenn dann irgendwie neben mir der Titanfall-Mac mit 3 Meter steht. Aber da geht für mich dann einfach irgendwie so ein bisschen der Spaß dran verloren. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, gibt es so eine Art Kids-Zone oder so? Weil zum Beispiel beim Warner-Stand in Halle 9 war dieses Legend of Chimna, also dieses Lego-Spiel mit diesen Löwen. Und da waren echt so diese knuffigen Lego-Löwen und dann haben da irgendwie die Eltern versucht oder Familien, ihre kleinen Kinder damit zu fotografieren und die wurden fast zertrampelt. Und das ist, also für mich war es in dem Fall zu voll. Also es bräuchte irgendwie noch eine Halle mehr, glaube ich, einfach. Oder eine Kartenbegrenzung. Also es kann für mich irgendwie nicht sein, dass das jetzt nochmal irgendwie fast ein Viertel mehr Besucher. Also das ist einfach zu viel. Und ich weiß auch nicht, wie das da mit den Sicherheitsbestimmungen ist. Aber wenn da irgendwas passiert, ich möchte da nicht in dieser Menge sein. Ganz ehrlich nicht.
Ja, verstehe ich schon. Man muss aber schon auch dazu sagen, dass das, obwohl das solche Massen sind, schon jedes Jahr vergleichsweise friedlich abläuft. Ne? Also es gibt ja kaum irgendwie Berichte darüber, dass es irgendwie wirklich, sag ich mal, krawallartig zugeht oder sowas. Also obwohl das wirklich teilweise am Limit ist, was irgendwie so eine Halle vertragen kann. Also da ist einfach, sind so viele Menschen drin, dann ist es dunkel, heiß, stickig, laute Musik. Und dann denkt man sich oft, boah, wie du sagst, wenn da einmal was passiert, da braucht ja nur mal, ich sag mal, eine Panik ausbrechen und dann, ja, werden da wirklich Leute totgetrampelt. Ich glaube, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und trotzdem läuft es echt immer so, ja, gut ab, aber ich weiß nicht, mit so einer 18er Halle, das wurde ja schon mal diskutiert, ob man gesagt hat, ja, machen wir eine extra 18er Halle. Ich glaube aber, das will die Messe auch nicht. Also die haben, das soll ja absichtlich auch immer so eine Familienmesse sein. Und wenn man so eine 18er Halle macht, ist halt schade, weil die wirkt dann halt immer gleich so wie, wir haben so eine abgegrenzte Halle für Erwachsene, das hat dann immer so was Verruchtes wie in der Videothek, wo hinten halt der Gewalt- und Pornoteil ist. Und ich glaube, das will der Bio, also der Veranstalter, dieser Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware oder wie er heißt, der möchte das nicht und der Verband, und die Veranstalter selber wollen halt nicht, dass das so, Killerspiele, da ist was ab 18.
Aber nee. Ich glaube auch nicht, dass das was viel an der Masse jetzt wirklich ändern würde. Gut, man würde etwas besser durch die Hallen kommen, aber letztendlich, wenn man beim 18er-Titel warten muss, da stehen ja sowieso nur 18-Jährige mindestens an. Andere stehen da ja sowieso
nicht. Ja, aber es hätte, wenn du eine 18er-Halle hättest, hätte das den Vorteil, dass du nicht diese abgeschlossenen Messestände hättest. Also du könntest dann zum Beispiel bei Call of Duty, könntest du einfach einen offenen Stand haben und dann läuft halt hinten, siehst du auch, was die Leute da mitspielen. Also,
okay, ja, das wäre ein Vorteil. Das muss man ja sogar bei den 16er-Titeln ja auch haben. Die müssen ja auch zu sein, glaube ich.
Mhm. Ich glaube, alles unter 16 muss wirklich zu sein, dass man es nicht sehen kann. Und
genau. Aber letztendlich an der eigentlichen Wartesituation ändert das nichts. Also Forza 5, da hatten sie halt auch nur 6 Xboxen oder 8 stehen, Xbox Ones. Hm. Da musstest du genauso lange warten wie für den anderen Kram, auch den 18er Kram. Ne?
Ich glaube, es soll ja auch alles so ein bisschen exklusiv noch bleiben. Also es sollen ja jetzt nicht irgendwie 100 Leute gleichzeitig Forza anspielen, sondern das soll ja auch irgendwie so. Es ist ja auch gut, wenn an einem Stand eine lange Schlange ist, weil das bedeutet ja auch, dass der Titel total geil ist und gefragt ist. Und eine 18er Halle fände ich auch total absurd, weil da bin ich wirklich so mit Veranstaltern wie BIU bin ich total d'accord, weil das soll ja auch so sein und dass Spiele jetzt nicht genau dieses Bild haben, so, oh ja, schau mal, das muss jetzt hinterm Vorhang passieren, weil eben so viele Leute getötet werden und abgeknallt und was weiß ich nicht. Das soll ja wirklich nicht sein. Soll ja für alle sein, auch wenn dann eben ein Siegel ab 18 drauf ist, aber es soll ja auch für eine Masse sein und auch unterhalten und jeder soll auch sehen. Und ich finde es auch gut, wenn Familien oder Eltern sehen, mit was sich ihre jugendlichen Kinder eventuell konfrontiert sehen. Also, dass da, die finde ich in Ordnung, dass die sehen, ah ja, Call of Duty Ghost, da ist alles schwarz, die haben Totenköpfe drauf und ein Messer in der Hand immer und was weiß ich nicht. Das finde ich total wichtig. Aber wie gesagt, ich fände es halt irgendwie cool oder weiß jetzt nicht, ob vielleicht ist das jetzt in dem Moment mir nur so aufgefallen, aber irgendwie so für eine reine Kids-Zone, also wo wir dann irgendwie bis 6 oder so oder bis 10, was weiß ich nicht, dass da halt einfach so ein bisschen, dass die sozusagen mehr Spaß an den Spielen haben können und nicht irgendwie von Jugendlichen eingequetscht werden, während sie irgendwie mit einem Lego-Löwen irgendwie fotografiert werden. Aber das war jetzt eine Situation, kann auch ganz woanders ganz anders gewesen sein. Also das war, ja.
Ja, gut, Tims Meinung können wir leider gerade nicht erfragen, der ist nämlich aus der Konversation gerade rausgeflogen, also wir versuchen ihn mal zurückzubekommen, aber bisher hat es nicht wieder geklappt, dass er wieder reinjoint. Wie schaut es aus nächstes Jahr wieder Köln? Seid ihr wieder dabei? Also ich habe das jetzt ja schon so ein bisschen beantwortet, aber Boris, sagst du, ja, auf jeden Fall, weil selbst wenn ich mal irgendein Spiel nicht sehe, trotzdem treffe ich viele Leute und es ist einfach eine Riesenparty, deswegen, das gehört für mich auch dazu. Und wenn ich da mal irgendwo nicht hingehe, weil ich da sage, ja gut, da müsste ich 3 Stunden stehen, dann ist das für mich auch okay.
Ja, damit hast du meine Antwort schon vorweggenommen.
So das tut mir leid. Ja, und bei dir, Flo, du musst wahrscheinlich, oder ich weiß gar nicht, du wirst wahrscheinlich sowieso beruflich in Anführungsstrichen dann sowieso ja immerhin, weil du ja da für den Metal Hammer und so, da gehört das ja auch dazu, dass du da wahrscheinlich wirst ja auch ein bisschen Gamescom-Berichterstattung dann da machen, oder?
Genau. Und bei mir ist halt auch so, dass ich mache jetzt nicht so wie die Spieleseiten so ganz aktuell und die News und wer ist schnellstes raus, sondern für mich ist halt wichtig, so einen Überblick zu bewahren, so was könnte so zum Publikum passen, was welche Titel muss ich im Auge behalten und ja, man muss ja sagen, ich habe den großen Luxus, dass wir in den Business-Bereich können und da ist ja alles super und da bekommt man Kaffee und so. Also wirklich Luxus im Vergleich zu dem, was in den Hallen passiert. Ich finde es trotz aller Extreme und Anstrengungen innerhalb der Hallen aber auch toll, dass sich so viele begeistern können. Ich habe noch eine Situation in der Tram erlebt. Das war an dem Donnerstag, erster Besuchertag. Und ich war eigentlich irgendwie durch, weil ich einen Tag zuvor auf einer Feier war. Und ich so, boah, ganz schön hart jetzt irgendwie hier um 8:30 da auf die Messe zu fahren. Und da war halt die Tram irgendwie schon komplett voll. Und dann kam dieses Riesenposter, was außerhalb der Messe war von Beyond.
Hallo? Ja.
Two Souls. Ah,
Tim ist wieder da.
Ich bin bei meiner Freundin auf dem Dorf, da gibt's echt richtig schlechtes WLAN. Tut mir sehr leid.
Du, das ist fast wie in Kölner Messezentrum, da bricht das auch ständig zusammen. Das ist nur Authentizität, die wir hier präsentieren, so wie das auf der Messe ist.
Stimmt, die Netzsituation war absolut furchtbar.
Das ist aber immer so, also das ist auch bei jeder PK so, dass das halt immer, ich weiß gar nicht, da kennst du dich ja vielleicht besser aus, Boris, weil ist das überhaupt technisch möglich, auf so einem engen Raum für, sagen wir mal, 500 Leute ein zuverlässiges WLAN zur Verfügung zu stellen? Das kann doch wahrscheinlich gar nicht gehen, selbst mit der besten Hardware.
Weiß ich nicht, auf der WWDC zum Beispiel gibt es zuverlässiges WLAN, da sind ja auch über 5000 Leute unterwegs. Das ist jetzt nicht immer optimal, aber es ist deutlich besser als das, was man jetzt auf der Gamescom hatte.
Okay, ja, also dann weiß ich nicht,
weil... CCC klappt es ja auch, ne?
Wie bitte?
Also hier auf dem Chaos Computer Club Kongress, da sind ja auch eine Menge und die haben ja auch WLAN für alle.
Ja, aber das ist ja ein Hacker-Kongress, die hacken sich dann eher alle in die Netze rein oder sonst was und dann... Surfen die da. Oder die haben gleich ihr eigenes Internet dabei. Ausgedruckt.
Genau. Eigenes Netz.
Ja. Nee, aber das ist tatsächlich immer so ein bisschen ein Problem auf der Messe, dass das dann halt, dass dann auch oft das Handynetz einfach überlastet ist, weil natürlich klar, muss man überlegen, du hast an einem Tag irgendwie 65.000 Leute da und die alle auf einem geballten Raum, da selbst, ich weiß gar nicht, wie viel Sendemasten es dann da gibt um die Messe, aber die sind natürlich alle da an dem gleichen, wählen sich in die gleichen Netze ein und dann ist halt irgendwann einfach überlastet. Das ist völlig normal, aber das passiert halt auch bei Festivals oder so, passiert das regelmäßig, dass das Handynetz einfach zusammenbricht. Aber
ja, ja. Macht es nie, aber nicht weniger schlimm. Also jetzt als Grundsituation, jetzt ohne Kritik an der Messe zu üben.
Ja. Tim, du warst jetzt gerade die ganze Zeit weg. Wir haben vorher so ein bisschen uns drüber unterhalten, ob das dieses Jahr schon zu voll war, ob man da was vielleicht ändern müsste. Wie ist denn deine Meinung? Du hast jetzt leider nicht gehört, was wir dazu gesagt haben, aber fandst du es schon, dass du gesagt hast, nee, das ist eigentlich kein Spaß mehr hier, oder?
Also ganz ehrlich, ich bin da echt, hab da eine radikale Meinung. Ohne Presseausweis würde ich selbst, wenn ich Hotelübernachtungen, Anfahrt, wenn ich alles umsonst kriegen würde, Essen, würde ich nicht hingehen. Es würde mir keinen Spaß machen. Ich finde das echt höchst beeindruckend, wenn man ohne irgendwie jeglichen Presseausweis oder Fachbesucher oder sonst was dahin geht, sich stundenlang ansteht, um zu spielen. Also finde ich bemerkenswert, könnte ich nicht. Würde ich für zu gierig, wie auch immer. Aber das käme für mich nicht in Frage. Also Hut ab.
Ja.
Also ich finde es viel zu voll gewesen. Also ich hatte alles gesehen gehabt und war zufrieden oder alles, was ich an dem Tag sehen wollte und bin da lang geschlendert und habe gedacht, nein, was sind das für Massen? Und dann gehe ich raus aufs Messegelände und dann zieht die Schlange sich noch bis zum Bahnhof weiter und in den Zügen, die eingefahren sind, waren noch mehr Leute. Die haben mit dem Megafon ausgerufen, es gibt keine Tickets mehr für heute und trotzdem sind die noch von überall hergeströmt. Ich habe gedacht, wahr sein, das, als wenn es da irgendwas ganz, als wenn es da Diamanten umsonst gibt, die verschenkt werden an jeden Einzelnen. Das war also echt krass. Hat mich richtig beeindruckt.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das war nur so ein Gerücht, was ich auf einmal während der Messe aufgeschnappt habe, dass zeitweise keine Züge mehr in Köln hielten. Also weil der Bahnhof war so überfüllt und alle Leute, die am Bahnhof ankamen, kamen nicht mehr schnell genug weg. Also das heißt, der Zug hielt natürlich und dann steigen da halt 1000 Leute aus. Aber die steigen ja dann alle in irgendwelche Busse und Straßenbahnen und sonst was um. Und die haben das nicht geschafft, die Leute schnell genug vom Bahnhof wegzubringen, dass sie gesagt haben, nee, wir können nicht noch mehr Züge da reinfallen lassen, weil irgendwann, ja, da braucht ja nur mal irgendwie ein Gleis überfüllt sein, da fällt einer vom Zug und dann ist halt die Hölle los. Und deswegen war es wirklich so, dass Leute halt Termine nicht mehr geschafft haben, weil sie halt gesagt haben, ja, ich muss in Leverkusen aussteigen. Und dann hieß es, ja, der Zug wird jetzt umgeleitet, fährt um Köln rum. Und dann hält dann erst die nächste Station wieder. Und für die Leute, die jetzt in Köln raus wollen, bitte jetzt schon aussteigen oder so. Also das zeigt ja schon, dass die ganze Infrastruktur eigentlich auch zusammenbricht an solchen Tagen. Weil selbst bei bester Organisation klappt das halt nicht. Was ist denn deine Meinung? Wir haben jetzt überlegt, ob so eine 18er-Bereich oder eine Kids-Zone, also wo man halt sagt, okay, man macht so eine extra Halle für Sachen, für kleinere Kinder, damit die möglicherweise vielleicht ein bisschen geschützt sind, weil ich sag jetzt mal so ein Jugendlicher, der kann das ja auch mal aushalten, dass man irgendwie mal angerempelt wird oder sowas, da muss man jetzt nicht Angst haben, aber bei Kindern, selbst wenn die bei den Eltern irgendwie an der Hand sind, die werden so schnell losgerissen, weil die irgendwie weggezogen werden oder sie sehen irgendwas Tolles, rennen dahin und dann, ja, ist halt auch, kann es halt gefährlich werden, weil so ein Kind, sag ich mal, kann es ja nicht so gut ab. Wäre das sinnvoll, deiner Meinung nach, oder?
Also ich würde sagen, dass Kinder, die das nicht aushalten, also das was generell Kinder nicht auf einer Messe zu suchen haben. Also, ich weiß nicht, ich finde es, nein, wirklich, gerade wenn ich das immer gehört habe und gelesen habe, hier, der Chris hat ja schon mal einen Artikel drüber geschrieben, so ein, oder so eine kleine Kolumne, mehr Babys auf die Gamescom.
Ja, Babys, so, das ich weiß, was welchen Artikel du meinst.
Ja, klar.
Das ist natürlich auch Quatsch. Also ich finde auch tatsächlich, man sollte einfach sagen, okay, ich weiß nicht, 6, sagen wir mal, ist das Mindestalter und eigentlich möglicherweise vielleicht sogar schon irgendwie 10 oder sowas, dass man sagt, drunter ja, sollte man das den Kindern eigentlich zu, aber weil es auch viel zu laut ist, also das ist ja schon für einen ausgewachsenen Menschen ist das ja schon eine Lärmbelästigung eigentlich schon fast, und das ärgert mich auch immer, dass die Publisher das jedes Jahr höher treiben, also dass die einfach, du hast dann halt irgendwie Blizzard und die sagen halt, ja, wir machen hier unser Live-Konzert mit irgendwie Streichorchester. Wir drehen halt voll auf und nebendran sitzen irgendwie Sony und sagt, ja, da hauen wir aber volle Kanne mit 2000 Dezibel dagegen, um das zu übertönen. Ja. Und dass man sich da leider nicht irgendwie einig werden kann und sagen kann, ja gut, wir machen immer so 20 Minuten dürft ihr mal Musik machen und dann dreht ihr wieder ein bisschen runter und dann fangen wir wieder an, machen ein bisschen Musik. Man muss immer gegenseitig gegeneinander an.
Ich habe aber auch nicht so herzlich viele kleine Kinder gesehen, ehrlich gesagt.
Nein, ich wollte auch noch loswerden.
Das gibt nicht wirklich viel.
Ich bin absolut kein Kinderfan. Ich liebe Kinder, wirklich. Und finde auch, die haben alle verdient, das alles zu sehen, was sie gerne sehen wollen. Absolut. Nur, ganz ehrlich, die meisten Titel waren nun mal ab 18 oder die großen Sachen. Die meisten Kiddies, die haben, wollen auch unbedingt hier Call of Duty sehen. Ist doch ganz klar. Das ist doch ihr Spiel. Und das geht nun mal nicht. Und dann finde ich, dann brauchen sie auch nicht sich das antun, da echt schon lang anzustehen und sich den Messestress anzutun. So.
Aber ich glaube, die Anzahl der Babys, die Call of Duty sehen wollen, ist dann doch noch begrenzt, oder?
Nein, jetzt habe ich wieder mit vom Baby gesprochen, von den ja, 15-Jährigen halt.
Ja, gut, die, aber ich meine...
Ja, gut, die halten es ja aus. Also bei mir ging es jetzt wirklich so, wenn jetzt eine Familie, die eventuell genau so ein, sagen wir mal, 15-Jährigen mit ihm den begleiten, weil sie einfach sehen wollen, was er macht und dann halt noch das Geschwisterchen mitnehmen, was halt irgendwie 6 bis 8 oder 10 ist und dann den Jungen mal so von alleine lassen, ja, schau dir mal die coolen Titel an, sage ich jetzt mal vorsichtig, oder die Titel, die dich interessieren, und dann gehst du halt mit deinem Kind dann noch drüber, und das fand ich halt schon krass, aber ist vielleicht, wie gesagt, das war eine Situation, die mir aufgefallen ist, das kann jetzt genau einmal an diesem Tag gewesen sein, einmal den ganzen Messe, und dann war das auch nicht mehr, also das war ja auch nur vorher so eine fixe Idee, oder dass man, vielleicht ist es dann auch interessanter so für die ganzen 3DS-Titel oder Nintendo-Titel, dass die halt dann auch noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil irgendwie kam es mir so vor, dass die halt irgendwie zwischen den ganzen anderen Fantasy-Schwertern, Kanonen irgendwie voll untergegangen sind, aber das ist ja auch nicht mein Bier.
Ob das untergeht? So.
Ja, der Nintendo-Stand war ja auch relativ klein, also da gab es ja für jeden Titel irgendwie nur so 4 Anspielstationen oder noch weniger.
Also ich fand, Nintendo war gefühlt nicht präsent auf dieser Messe. Also das war alles irgendwie gut. Lag halt auch dran, dass halt irgendwie gerade Sony und Sony und Microsoft richtig Dampf gemacht haben und die wollten natürlich alles präsentieren. Und jetzt ist ja auch so eine Messe, ist ja eh immer so ein bisschen so, ich sag mal, AAA-Dings, da werden ja schon dann die großen Titel präsentiert. Aber du hast nichts, also du hast auch nirgendwo mehr mal, dass irgendwas auf Wii U-Hardware präsentiert wurde, dass da irgendwas Neues für Wii U präsentiert wurde. Und selbst DS fand ich so, ja, war halt auch noch da, aber gefühlt war Nintendo da nicht mehr wirklich als Aussteller anwesend.
Ja, also ich glaube, ich habe keine Wii U gesehen, außer den am Nintendo-Stand.
Ja, es gibt ja auch keine dritte Hersteller, die dafür was machen. Es ist ja nur noch Nintendo, ja. Oder? Oder wenn dann halt irgendwelche Firmen, die halt von Nintendo wie Platinum Games jetzt sozusagen gekauft oder halt extrem unterstützt werden. Aber ich kann mittlerweile so ein bisschen die Dritthersteller auch verstehen, weil du halt einfach sagst, okay, ich will mit der Technik, ich will neue Physik haben und so. Und dann gehst du halt mit den Next-Gen-Konsolen. Und das kann dir einfach die Wii U rein technisch nicht mehr bieten. Und ja, und dann, wenn eventuell die Konsole vielleicht auch noch ein bisschen geschlossener ist, als wie jetzt PlayStation sich aufmacht für alle Entwickler, weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, so das große Problem, was Nintendo gerade hat. Die haben einfach keinen Support von irgendwelchen Drittherstellern.
Wobei sehr, sehr viele Spiele ja doch noch für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One dann erscheinen. Also
genau,
so Boris, viel neue Technik ist da ja eh nicht drin.
Boris hatte absolut recht. Das ist nicht, dass der Support von Nintendo mangelt. Das andere Problem ist, dass der Support der Dritthersteller mangelt. Weil die sind natürlich, wenn man es mal so krass formuliert, einfach kapitalistische Unternehmen. Die haben halt Shareholder, die wollen Geld verdienen und denen müssen sie erklären, warum sie so und so viel 10.000 Euro, Millionen, was weiß ich was, in die Entwicklung eines Wii U-Titels gesteckt haben, der sich dann 100.000 Mal verkauft hat und dann ist noch ein guter Wii U-Titel so ungefähr. Also das lohnt sich halt nicht, sondern das ist einfach eine Frage der, wie sagt man so schön, Installed Base. Wenn die Konsole sich verkauft und deswegen erscheint natürlich jetzt auch noch total viel für PlayStation, es wird auch die nächsten Jahre noch sehr viel für PlayStation 3 und Xbox 360 erscheinen, weil natürlich gibt es zu keinem Zeitpunkt mehr Konsolen als zum Ende des Konsolenzyklus. Und PlayStation 3 und Xbox One sind halt aktuell die meistverbreitetsten Konsolen. Oder schau dir... was habe ich gesagt?
Xbox One, aber...
Achso, ja, okay. Ja. Freudscher Versprecher. Nee, also du siehst ja auch zum Beispiel, dass ein Pro Evolution Soccer, das neue, kommt immer noch für PS2 raus. Weil die gibt es halt einfach noch total oft. Und es gibt total viele Leute... Die haben noch eine PS2 zu Hause, aber die sagen sich, ich kaufe mir einmal im Jahr irgendwie ein FIFA oder ein Pro Evolution Soccer, weil ich da halt Lust auf Fußball habe, aber eigentlich interessieren mich die restlichen Spiele nicht. Und solange sich das lohnt, wird das auch noch gemacht. Und das ist halt aktuell das Problem der Wii U, dass Nintendo es irgendwie verpennt hat, selber für genug Hardware zu sorgen, dass die Leute das, Software, dass die Leute das kaufen.
Gut, aber das, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen am Kommen, genau. Mario Kart 8 haben sie, absolut. Also die Spiele gab es ja, der Stand hätte ja schon größer sein können. Es gab ja Mario Kart 8, es gab Wind Waker HD, es gab, was gab's noch?
Mario 3D Land.
Genau, Mario 3D Land, Donkey Kong gibt's ja auch noch, neues Donkey Kong Country für die Wii U. Also man hätte ja theoretisch da schon ein paar Titel gehabt, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen.
Aber die hätten meiner Meinung nach früher kommen müssen. Also das es gibt immer wieder gute, es gibt wie das Wonderful 101, Pikmin 3 und sowas. Es gibt immer wieder gute Spiele. Völlig zweifelsohne, aber die kommen halt leider so reingetröpfelt und deswegen ist halt das Problem, dass die Konsole sich nicht wirklich gut verkauft, weil die Leute immer so ab und zu mal so, oh ja, Pikmin, aber gut, dafür lohnt sich's nicht. Und dann zwei Monate später kommt dann halt das nächste und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem. Das kann alles noch sich ändern, völlig zweifelsohne. Beim 3DS hat auch jeder am Anfang gesagt, ach, guck mal, den kauft ja keiner, kommt ja keine Software. Und der verkauft sich aktuell total gut und es kommen ständig neue Spiele raus, die auch wirklich
gute Titel.
Ja, also. Ja. Also noch ist da nichts verloren, sag ich mal, für Nintendo. Die haben immer noch, und gerade Nintendo hat Kapazitäten finanzieller und entwicklungstechnischer Art, um das noch rumzureißen. Also da ist noch lange nichts verloren.
Umso trauriger ist es aber, dass der Stand zu klein war, weil die wirklich wie so Bayonetta 2 oder auch, wie gesagt, das neue Pokémon, das ist echt cool, oder das neue Zelda, was kommt für den 3DS. Die kurze Zeit, wo ich es anspielen konnte, sind echt Bombentitel. Die machen einfach echt Spaß.
Stimmt, für Zelda gab es, glaube ich, 3 Anspielstationen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, und das verstehe ich einfach. Das verstehe ich einfach nicht. Das Spiel, für das würde ich mir jetzt mittlerweile ein 3DS holen. Also dieses Jahr sind E-Titel rausgekommen, also dass man sich eh ein 3DS holen sollte, egal wie. Aber jetzt kommen echt nochmal so eine Handvoll echt toller Titel, die richtig Spaß machen und zeigen, dass Nintendo noch lange nicht am Ende ist oder so, finanziell sowieso nicht. Aber es ist umso trauriger, finde ich, dass ja halt irgendwie der Stand so untergegangen ist, wenn man sich dagegen den EA... die EA-Halle, muss man ja fast schon sagen, angeschaut hat.
Was auch ziemlich sinnlos war, fand ich irgendwie, es gab diesen Platz, wo man sich hinsetzen konnte mit seinem 3DS, wo auch Stromkabel rumliegen. Aber sie haben nicht dieses Feature des 3DS genutzt, dass man ja da so Demos runterladen kann eigentlich. Also das hätte man ja wunderbar machen können. Die Leute hatten ja alle ihren 3DS dabei. Dann hätte man da ja eine Zelda-Demo einfach zum Download hinstellen können.
Stimmt.
Aber ich glaube, da war es halt einfach so, wie so diese Streetpass-Treffen, die es in Städten gibt, dass man sich einfach jetzt nochmal treffen kann. Also ich habe auch irgendwie, keine Ahnung, 110 Streetpass-Kontakte getroffen oder.
Ja, aber eingesammelt. Das eine schließt ja das andere nicht aus, ne?
Ja, natürlich nicht. Aber die haben das ist es. Da fehlt es irgendwie so an Weitsicht, kommt es mir vor. Also dass man einfach so sagt, hey, wir haben diese Funktion, wieso nutzen wir sie nicht? Das ist einfach, ich weiß nicht, was da fehlt irgendwie die Macher, die das oder so, die da mal so sagen, so machen wir, jetzt müssen wir mal richtig Gas geben. Ja. Und wenn wir auch jetzt vielleicht im ersten Jahr ein bisschen draufzahlen, aber dass wir einfach unseren Namen wieder zeigen, dass wir zeigen, wir sind da, aber wie gesagt, das kann man nicht entscheiden.
Tatsächlich so ein bisschen, ne?
Ja, genau.
Das wäre halt tatsächlich mal, ja, wie Boris sagt, halt eine coole Idee, dass du halt sagst, hier, wir stellen halt ein Schild auf und sagen, hier, mach dein 3DS auf, WLAN an und dann kriegst du hier automatisch die Demo und dann kannst du es quasi auf deinem eigenen Gerät dann gleich mitspielen. Oder halt auch solche Aktionen wie, dass es zum Beispiel für Gamescom-Besucher irgendwie ein kleines Gratisspiel gibt oder so, dass du halt sagst, das geht, funktioniert eben nur, wenn du da auf der Messe bist über und dich dort in das WLAN dann einwählst und dann kriegst du da irgendwas gratis oder so.
Also oder spezielle Gamescom-Mies oder sowas. Also genau. Man hat ja die ganzen Features eigentlich. Ja.
Alles so was, also ein bisschen viral da rangehen, ne? Also zu sagen, hey, wir machen also ein bisschen so virales Zeugs, um die Leute so anzufixen und damit sich dann halt die das sehen und dann halt sagen, ja gut, schade, hast ja der 3DS nicht mitgebracht oder hast gar keinen, kriegst es auch nicht. Und
ja. Ja, oder halt für den Pokédex, den man sich runterladen kann, da irgendwie Pokémons, die dann irgendwie speziell in diesem lila-blau sind oder so, keine Ahnung. Ja. Und es wäre eh schön gewesen. Also das finde ich echt eine gute Idee mit den Demos, weil dann hätte man da sich das kurz runtergeladen und wenn man dann raus in den Biergarten ist und so und keinen zum Ratschen hatte, dann hätte man sich hinsetzen können und diesen ganzen Trubel entfliehen und dann mal ganz
oder wenn man 6 Stunden bei Battlefield ansteht, hätte man alle Demos von Nintendo spielen können.
Genau, ja.
Also, wie gesagt, du hast ja was sehr witzig, oder was heißt sehr witzig, ist ja was höchst Interessantes gesagt, Flo, auf der Messe, weil du nach Skylanders hast du gesagt, also ich verstehe nicht, und da bin ich voll bei dir, warum macht denn Nintendo mit Pokémon sowas nicht? Die würden sich doch wahrscheinlich dumm und dämlich verdienen, wenn die Pokémon, also physikalische Pokémon-Sammelfiguren verkaufen würden.
Ja, wenn du jetzt so, also sagen wir mal so, unsere Generation, die stehen auf diese 150, 151 Pokémons. Und ich mir da überlege, eins kostet 8 Euro, ja, da hätten die bei mir schon 1200 Euro eingenommen, oder? Ja, ja doch, ja. Und es ist halt einfach so, ja, wie geil wäre das? Oder wenn ich dann sag irgendwie, ich kaufe immer nur die Grundform und dann, ja, entwickelt sich's dann digital weiter, aber ich habe immer nur so ein kleines Bisasam dastehen, es wird aber dann zum Bisaflor digital, das wäre total cool. Ohne Schmarrn. Also ich würde das so abfeiern.
Es kommt vielleicht auch noch, also nur die müssen jetzt mal in Gang kommen. So.
Ja, aber das ist genau das Problem.
Mit Infinity kommt ja auch wieder sowas.
Ja, genau, aber das ist halt so gerade, wo wir sprechen. Das ist halt irgendwie, da sind die einfach zu langsam. Und die anderen rennen ihn gerade extrem davon.
Ja, ich finde, man hat das auch schon, da muss ich gerade dran denken. Also gleichzeitig gab es in der einen Halle, gab es hier das bei Koch Media, gab es Deep Silver Suda 51, die Autogrammstunde. Und gleichzeitig gab es bei Nintendo, bei dieser Nintendo House Party, irgendwie moderiert von Tim Feldner, der damit hier die Stimme von Super Mario, Charles Martinet, da ein bisschen was gezeigt hat und ein bisschen auch Autogrammstunde gemacht hat und den von, wie hieß es jetzt? The Wonderful 101? Genau. Das war total geskriptet. Also bei Nintendo war das alles diese ganzen Fragen, was er für Fragen gestellt hat, wie die ganze Art der Aufmachung des Events, das war alles so geskriptet und alles so vorsichtig und so gestellt und es war per se nicht schlecht, aber wie gesagt, alles so künstlich. Und bei Koch Media, das war mit Suda, die hatten da die Bühne und da kam dann schon so Rauch auf und er sollte gleich kommen. Und dann kam er aber gar nicht durch diesen Linkseingang, sondern hatte da scheinbar keinen Bock drauf, sondern ist einfach direkt an den Fans so vorbeigelaufen, ist schon so auf die Bühne gegangen von vorne, so wo das Team da von Koch Media auch so ein bisschen, oh, okay.
Aber das lag, glaube ich, an Suda, dass der halt einfach gesagt hat, ihr könnt mich mal mit eurem geskripteten Scheiß, ich mache das so, wie ich das für richtig halte.
Richtig.
Also es ist ja im Prinzip wie bei Lothar Matthäus auf der EA-PK. Das war ja auch so, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo er halt dann bei FIFA war, irgendwann sollte er was sagen. Und es ist halt total geil, dass du halt als Zuschauer, wenn du im Raum sitzt, kannst du halt ja, siehst du hinter dir den Teleprompter, was da steht, was er sagen soll. Und halt einfach irgendwas ganz anderes gesagt in seinem schlechten Englisch. Und das fand ich schon sehr cool, einfach zu sagen so, ich weiß nicht, ob er es nicht gewusst hat, dass er das von dem Teleprompter ablesen soll oder ob er einfach keinen Bock hatte und hat einfach gesagt, nö, ich kann ja so gut Englisch, ich kann da dann jetzt was improvisieren. Und wahrscheinlich war das bei Suda auch so, dass der gesagt hat, nö, ich mach das halt, wie ich das für richtig halte. Und
ja klar, aber du hast halt auch schon an diesem Promoter da, der da auch auf der Bühne stand, auch gemerkt, der hat halt das gemacht, worauf er gerade Bock hat, hat dann noch jemanden auf der Bühne geholt, der irgendwie ein Schwein gegrunzt hat, so, weil er es wollte, so. Total bescheuert. Ja, ich glaube, der hat irgendeine Melodie sogar gegrunzt. Aber da hast du einfach gemerkt, so, bei Nintendo würde das nie passieren. Die sind total vorsichtig und so dieses Japanische noch, ne, dieses vorsichtig, nicht zu krass auftreten und Und na, das ist ein bisschen schade.
Ja, so geht es mir immer bei den Nintendo Direct da, dass ich die halt oft immer nicht anschauen kann, weil ich schäme mich, das Fremdschämen, weil ich dann auch immer sage, ja, es ist zwar einerseits schön, dass sich der CEO direkt vor die Kamera stellt, aber dann ist halt dem sein Englisch so schlecht und er kann halt gar keine Begeisterung rüberbringen, weil er stellt dann halt irgendwelche Spiele vor und es wirkt aber halt total gelangweilt, weil er völlig emotionslos diesen Teleprompter abliest und es wirkt halt einfach so, als ob er gar nicht versteht, was er eigentlich sagt und auch gar nicht das richtig betonen kann, weil da jetzt halt, oh, da ist jetzt ein kleiner Gag eingebaut, aber er liest da einfach so drüber hinweg mit seiner monotonen Stimme. Und ich finde das, dann denke ich mir, also dann tatsächlich echt lieber irgendeinen bezahlten Schauspieler oder so, der das ein bisschen flott macht, der halt aber auch dann irgendwie ein bisschen Begeisterung reinbringt, ein bisschen Pfeffer in diese Präsentation und
ja, ich verstehe auch nicht, wieso sie es nicht so richtig japanisch machen. Also wenn man sich so mal so japanische Fernsehserien ansieht oder so so Shows, keine Ahnung, letztens ging wieder so ein Video rum, wo Guillermo del Toro in Japan war und da ins Gundam-Museum gegangen ist. Und da war auch so ein Moderator und der hat dann immer dieses berühmte japanische so oh! Und der feierte gerade unsere Roboter ab, die wir irgendwie vor 30 Jahren erfunden haben. Und der freut sich da wie ein Kind und dann immer diese Einblendungen mit 8000 Ausrufezeichen und dann, hoho, was da? Da verstehe ich nicht, dass die sind in diesen Shows immer so crazy, aber das kommt immer so total nüchtern rüber und alles immer so clean und ja, das ist schade. Aber egal, die Spiele machen Spaß.
Ja. So, dann zum Abschluss. Boris und Flo haben jetzt die Frage schon beantwortet. Tim, wir haben kurz, als du weg warst, oder als du lange weg warst, haben wir mal gesagt, ja, ob uns das jetzt wohl abhält, da nächstes Jahr wieder hinzufahren. Also die Massen und was wir jetzt so dieses Jahr erlebt haben. Und wie ist so dein oder aktuell deine Stimmung für Gamescom 2014?
Also ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Also ich würde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin. Und die Schlangen haben mich halt nicht gestört, weil ich musste gar nicht anstehen. Also mit Presseausweisen kommt man ja ziemlich schnell rein und wenn man Termine hat, brauchst du auch nicht lange warten. Und von daher hat mich das nicht gestört. Ich war nur echt beeindruckt und habe mich gewundert, wie man ohne diese Pässe dann dahin geht. Aber ich fand's super. Also es war sehr stressig, absolut, aber eine super Veranstaltung und bin sehr zufrieden.
Aber selbst mit Presseausweis ist ja manchmal so, dass du halt einfach so lange brauchst, weil einfach so viele Menschen da sind, dass du, also da nützt dir der Ausweis auch nichts, wenn dann irgendwie 100 Leute vor dir durch so eine kleine Tür durch müssen, bis sie in der Halle drin sind.
Ja, dann richtig. Ich habe jetzt vom Mittwoch eher gesprochen.
Ne? Ach so, okay.
Ja. Haupttag war, an dem ich am meisten gemacht habe.
Ja. Gut, ja, dann kann man ja als Fazit festhalten, alle nächstes Jahr wieder dabei. Mal sehen, was wir dann für einen Besucherrekord knacken oder ob es irgendwelche Änderungen gibt am System, ob es vielleicht einen Tag verlängert wird. Das wäre ja auch zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man eben sagt, ja gut, wir machen wirklich den Dienstag als Fachbesuchertag und dann Mittwoch bis Sonntag normal. Dann kommt man sich vielleicht mit der GDC wieder ein bisschen in die Quere, dann müsste man die vielleicht wieder verschieben oder so. Also es ist immer schwierig. Ich glaube, es gibt kein Patentrezept, aber mal sehen, was passiert. Aber zumindest die Begeisterung hat ja auch was Positives. Es spricht ja dafür, dass es immer mehr Menschen sich irgendwie für diese Spiel, also für die Spiele interessieren und auch echt bereit sind, wirklich Strapazen auf sich zu nehmen. Lange Anreise und dann, ja, wie gesagt, stehst du erstmal am Bahnhof, kommst da nicht weg und dann stehst du vor der Halle. Und selbst wenn du ein Ticket hast, stehst du dann erstmal eine Stunde an, bevor du überhaupt in die Halle kommst. Und also, dass Leute sowas auf sich nehmen, um dann trotzdem irgendwie diese Begeisterung für Spiele mitzuerleben, ja, kann eigentlich ja nur, ist ja eigentlich die beste Werbung, die du haben kannst für die Branche. Gut, ich danke euch drei und ja, noch einen schönen Tag und dann werden wir ja hoffentlich mal demnächst auch über die ganzen Spiele reden, die wir jetzt angespielt haben, wenn die dann alle mal so rauskommen, so langsam, dann seid ihr ja alle bestimmt demnächst hoffentlich mal wieder dabei.
Sehr gerne.
Auf jeden Fall, ja. Immer.
Boris hackt sich eh wieder rein, wenn er über irgendwas reden will.
Genau, spätestens wenn Dead Rising dann kommt.
Genau. Ja, der Boris Hackercast. Gut, alles klar, ich wünsche euch einen schönen Tag, bis bald.
Bis bald, ciao, tschüss. Ciao.
Tschüss.